Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kuhnt.
Authentizität kannst du dir so vorstellen, das ist ja nichts anderes als wie so ein inneres Alignment. Du weißt, wofür du stehst, du kennst dich gut, du verstehst dich selber besser und damit kannst du einfach mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, also Bewusstsein über das eigene Selbst, auftreten. Ne? Und du kannst deine Werte vertreten, du kannst am Ende für was einstehen, was dir wichtig ist.
Dieser Podcast wird gesponsert von Horizons 2026, the User Experience Leadership Intensive. Inspire, lead, innovate. Informiere dich auf www.horizons.community über unsere Module und schaue noch heute nach passenden Terminen und Locations. Die Plätze sind bewusst begrenzt, um eine vertrauliche Atmosphäre und einen Safe Space für den offenen und praxisnahen Austausch mit anderen Führungskräften zu ermöglichen. Also, buche dein Ticket noch heute.
Genau, ich habe jetzt gerade schon das Peer-to-Peer-Coaching oder auch Reviews angesprochen oder auch Challenges, die wir da vorhaben. Was ist jetzt aus deiner Sicht so der Vorteil davon, dass wir das in so einem Peer-Format aufbauen?
Genau. Wir machen ja beides, ne? Wir machen so individuelle Sachen, wir machen Peer-Sachen. Und ich glaube, das Coole daran ist, dass du, also wenn du in deinem eigenen Saft zu Hause vor dich hin dümpelst, dann kommst du halt auf bestimmte Sachen und auf bestimmte Sachen kommst du halt einfach nicht, ne? Und dieses wirklich Entwicklungspartner an der Seite zu haben, ne? Mit uns, aber auch mit den anderen Peers, die genau wissen, wovon du sprichst, wenn du über deine Herausforderungen mit dem Stakeholder mal wieder redest, ja, oder mit Mikromanagement und Team oder wie auch immer, ja. Also, dass du Leute hast, die einfach dich komplett verstehen. Das hilft dir, Sachen durchzuarbeiten, Sachen auch, also neue Impulse einfach einzusammeln, wie die anderen mit sowas umgehen. Und das hilft dir vielleicht auch zu sehen, wo kann ich zu anderen connecten? Also, wieso ist das auch für die anderen wichtig? Aber dich vielleicht auch zu sehen als jemand, ach guck mal, der wieder ganz andere Schwerpunkte und ganz andere Werte hat. So, also das ist halt wirklich so eine gegenseitige Pollination, würde ich jetzt sagen, ja, um mal in Bienchen zu denken, die du halt, wann kriegst denn du das mal, Thomas? Sind wir mal ehrlich. Also, wo findest denn du das, dass du sagst, hey, ich habe hier, weiß ich nicht, 6, 10, 12 UX-Leader, die alle in einer ähnlichen in einem ähnlichen Umfeld gerade unterwegs sind, alle wahrscheinlich stark auch bedrängt durch das KI-Thema und unter Druck gesetzt, alle wahrscheinlich, die jetzt irgendwie schon ein, zwei weniger Teammitglieder haben, wahrscheinlich, ja, wo du dich mal ganz ehrlich und offen austauschen kannst, ohne dass du da allein auf weiter Flur bist, weil du kannst sowas nicht mit den Teammitgliedern besprechen. Du kannst auch zum Teil nur mit deinen Stakeholdern irgendwie so offen und ehrlich reden. Genau, deswegen neue Impulse, ehrlicher Austausch und wirklich Safe Space, um da einfach mal ganz, ganz offen und frei sich Sachen auch von der Leber zu reden. Genau.
Absolut, also das war ja auch so meine Erfahrung. Umso, sagen wir mal, höher man aufsteigt, also
ja,
desto dünner wird so das Netzwerk einfach. Ja. Und du hast auch in großen Unternehmen, also ich war ja auch in großen Unternehmen unterwegs, ja, du warst in großen Unternehmen unterwegs, da ist es trotzdem oft schwierig, jemanden auf Augenhöhe zu finden, wo man mal halt dann sieht, holy shit, die haben genau die gleichen Probleme wie ich.
Ja.
Es liegt nicht an mir.
Genau.
Ja, so und das ist schon allein total erhellend.
Ja, da fliegen, ich habe früher immer gesagt, da fliegen die gleichen Shitballs durch die Gegend, die man
fangen, ja, ja, muss. Genau. Absolut.
Ja.
Genau, deswegen ist es uns halt wichtig, diese kleine, weil vertrauensvolle Umgebung zu schaffen.
Ja.
Und ja, genau.
Oh.
Das stimmt absolut. Ja, genau. Wenn wir jetzt, also wir haben ja verschiedene Module bei Horizons. Ich mache was zum Thema UX im Unternehmen platzieren und so weiter. Mhm. Und dann haben wir noch Georgina dabei mit KI und Future K Casting und wie kann ich irgendwie Zukünfte modellieren und abschätzen, wohin ich mich mit meinem Team entwickeln will. Und du machst ja quasi das Modul Leadership Booster.
Ja.
Und genau, vielleicht kannst du darüber noch mal ein bisschen was erzählen, was dann auf die Teilnehmenden so ungefähr zukommen wird.
Genau. Also wir machen da ein paar Sachen, tatsächlich verschiedene Übungen, verschiedene Denkmodelle, einfach verschiedene Sachen, die dir helfen, zu reflektieren, wo du so als Führer, als Führungskraft stehst. Ja, ich muss jetzt auch kurz schmunzeln. So, alle mal geschmunzelt. So, jetzt geht's weiter im Text. Nee, um am Ende die Leute zu befähigen, da rauszugehen, mit einem neuen Selbstverständnis einfach über sich nachzudenken. Ne? Und es hat halt einfach heutzutage ganz viel mit dem Thema Authentizität zu tun. Ne? Das heißt, wir machen sowas wie eine Live-Map zum Beispiel auch. Ja, das ist ein Tool, was ich jetzt in der Harvard Authentic Leadership Ausbildung auch mitgenommen habe, wo du deine Key-Events aufschreibst, ne? Von Geburt bis heute auf einer Timeline, du deine High-Points und Low-Points oder Highlights und Lowlights identifizierst, das Ganze wirklich auch ausführlich beschreibst und dann dir das Ganze von außen mal anguckst und schaust, was sagt denn das jetzt eigentlich, dass ich jetzt genau über die Dinge danach gedacht habe, über mich und meine Werte aus, über gute und schlechte Entscheidungen, die ich getroffen habe. Was ist eine schlechte Entscheidung? Was ist eine gute Entscheidung? Was für Risiken habe ich in meinem Leben schon in Kauf genommen? Ach, und warum denn eigentlich? Wieso war denn das da so wichtig für mich, dass ich so ein Risiko eingehe? Und auch zu gucken, welche Hindernisse habe ich schon überwunden? Ne? Mit welcher Stärke bin ich da rauszukommen? Und das ist jetzt eine Übung, ne, die wir da machen, diese Live-Map. Aber alles zahlt am Ende auf das Thema Authentizität ein. Na, also Authentizität kannst du dir so vorstellen, das ist ja nichts anderes als wie so ein inneres Alignment, möchte ich fast sagen. Ne? Du weißt, wofür du stehst, du kennst dich gut, du verstehst dich selber besser und damit kannst du einfach mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, also Bewusstsein über das eigene Selbst, auftreten. Ne? Und du kannst deine Werte vertreten, du kannst am Ende für was einstehen, was dir wichtig ist. So. Und dieses innere Alignment und man selbst zu sein und authentisch zu sein, das ist so unglaublich wichtig, Thomas, weil wir sind ja, muss man einfach mal sagen, ne, in der Welt, in der Erschöpfung echt so eins der ganz großen Themen ist und Burnout. Also ich weiß nicht, wie viel, ne, vor 10 Jahren, wenn du mich gefragt hättest, wie viele Leute kennst du, die einen Burnout hatten? Hätte ich gesagt, Burnout? Kenne ich nicht. Was soll denn das sein? So, heute weiß ich nicht, ob 2, 3 oder 4 Hände reichen von den Leuten, die ich so kenne, die einen Burnout hatten. Ne? Und Burnout, ganz lange wurde das ja als wie so eine Depression beschrieben. Ne? Mittlerweile sieht man das ja wirklich als, es ist eine Maske, die du aufhast. Ne? Du hast so ein Funktionieren nach außen, was irgendwie gerade noch so sich trägt und was du eigentlich machst, ist, du vernachlässigst dein wahres Selbst und deswegen fühlt sich das, was du da tust, nur noch als Maske und nur Schall- und Rauchmäßig an. Und da will ich hin, dass wir dann nicht hingehen ins Burnout oder in die Erschöpfung, sondern dass wir viel früher erkennen, boah, was ist denn wichtig für mich, was sind denn meine Werte, damit es eben gar nicht zu dieser Maske, ich muss mich verstellen, will anders sein, kommt, sondern wir da wirklich rechtzeitig noch irgendwie die Kurve kriegen, abbiegen können und erkennen, hey, ich bewege mich hier mit meiner Karriere, mit meinem Job, mit der Firma, wie auch immer, ja, mit dem Posten, den ich inne habe, in eine Richtung, die mir nicht gut tut und ich muss da echt aufpassen. Genau, also deswegen finde ich auch großes Thema Authentizität. Nicht umsonst macht Harvard da, wie gesagt, einiges an Trainings zu, authentisches Leadership und genau, es hilft uns, bei uns selbst zu bleiben am Ende.
Es ist ja schon interessant, also das merkt man ja auch an sich selbst. Es gibt bestimmte Umgebungen oder auch Phasen im Leben, wo man unglaublich viel macht.
Ja.
Also ne, viel zu busy, tun busy. Hat, viel tut, busy, busy, aber trotzdem Energie daraus zieht.
Mhm. Ja.
Und dann gibt's so wieder andere Phasen, die dann damit zu tun hat, dass man vielleicht in irgendeiner Position schlecht aufgehoben ist oder was auch immer, wo halt so viel Energie darauf geht, irgendwas aufrechtzuerhalten, was nicht zu einem selbst passt. Und dann wird man im Prinzip schon von viel weniger Anforderungen erschöpft.
Richtig.
Und ja.
Stressmodell von Lazarus, könnte jetzt wieder als Shoutout in die Notizen wahrscheinlich.
Ja, packen wir in die Shownotes.
Ja, genau, Shownotes. Da gibt es ja einige Stressmodelle, aber im Prinzip der Kern dahinter ist ja immer derselbe. Genau.
Mhm. Deswegen ist es also, so wie du sagst, so unglaublich wichtig oder erstmal ein wichtiger erster Schritt, halt was über sich selbst zu erfahren, überhaupt authentisch sein zu können.
Ja.
Das auch bewusst zu machen. Ne? Und
genau.
Sonst, naja, in Stresssituationen kommt es dann immer raus, weil man dann hat man keine Energie mehr, um irgendein, anderes Bild von sich nach außen zu transportieren, als das dem eigenen entspricht. Aber im Prinzip will man das ja auch in allen Situationen immer gut machen.
Ja.
Ja, okay. Reichen da eigentlich die 3 Tage dann, um das überhaupt... Sollen wir vielleicht doch eine Woche machen oder so?
Ich glaube, ohne demotivierend zu sein, ich glaube, fast ein Leben reicht nicht aus, um sich selber wirklich komplett zu verstehen. Jetzt wird es philosophisch, aber es ist ein guter Anfang. Es ist wirklich ein guter Anfang und gerade, ich arbeite ja mit der Logical Levels Pyramide von Robert Dills da ganz viel. Ja, das ist so eine Struktur, die einem hilft, sich selber, seine Identität, seine Werte, Vision, Routinen, Stärken, also alles, was eigentlich so einen umgibt und was in einem wohnt, besser zu verstehen. Und da gibt's immer dieses zentrale Scheibchen der Pyramide, ist immer die Werte. Die eigenen Werte verstehen. Von da aus kann man dann in alle Richtungen weiterarbeiten, vertiefen, Sachen hinterfragen, seinen Purpose entwickeln. Aber tatsächlich auch aus der Erfahrung jetzt, aus dem Coaching, was ich mit Leuten jetzt über die Jahre gemacht habe, ist wirklich Werte ist immer ein sehr guter Ansatzpunkt, um über sich selber und das, was einem wichtig ist, einfach nachzudenken. Und deswegen, ja, um da einen ersten Ansatz zu kriegen, ja, reichen die 3 Tage, das kriegen wir hin.
Perfekt, wunderbar. Genau, über die Live-Map haben wir schon ein bisschen was erzählt. Du hast ja dann noch ein anderes Element in deinem Modul, hat auch mit Authentizität zu tun. Authentic Leadership Decoded, nennen wir das, oder nennst du es. Da geht's wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen mehr in dieses Thema Authentizität rein.
Genau, richtig. Ja, also da will ich wirklich einfach Authentizität nochmal ein bisschen tiefer legen und auch von der, ich sag mal, wirklich akademischen Seite auch mal beleuchten, ja, und von dem, was die neueste Forschung und Harvard da auf dem Gebiet erzählt, was es denn jetzt eigentlich ist. Und Harvard nennt da 3 Säulen, auf denen Authentizität fußt, nämlich einmal dieses being true to yourself, also wirklich ehrlich zu sich selbst sein, das Verstehen, was einen ausmacht und das auch nach außen tragen. Dann eine wirkliche Kohärenz zwischen dem, was wir fühlen und dem, was wir tun. Ganz oftmals sagen wir ja immer, Integrität ist Worte folgen Taten, ne? Also und du siehst aber, dass Harvard dann die Emotion auf einmal noch mit reinbringt, ja? Also dieses Fühlen, Emotionsmanagement, auch ein Riesenthema unserer Zeit, ist, glaube ich, auch noch ein bisschen, fliegt auch noch unterm Radar, kommt aber, glaube ich, irgendwann auch, dass Leute verstehen, wie wichtig es ist. Diese Integrität von Emotionen, von Worten und Taten, dass da ein Alignment da ist, sagt Harvard. Das ist auch Authentizität. Und zum letzten, last but not least, value-based choices machen. Also wertebasierte Entscheidungen treffen. Dazu muss ich natürlich meine Werte erstmal kennen, sonst funktioniert das nicht. Ne, was jetzt, und mal ein Beispiel aus meinem Leben, Thomas, wenn ich jetzt sage, mir ist Freiheit und Unabhängigkeit ganz wichtig, und das ist tatsächlich einer meiner Top-Values, ja. Und ich arbeite dann aber in einem Job, wo ich die ganze Zeit nur nach die Erwartungen der anderen erfülle und mir keinerlei Flexibilität und Freiheit erlaube, dann ist da ein absoluter Mismatch. Das ist kein Value-Based Choice für mein Leben. Dann bin ich da irgendwo falsch abgebogen, um nochmal bei dem Bild zu bleiben. Und das ist am Ende wirklich, das ist Authentizität, sagt Harvard, ne? Value-Based Choices, Kohärenz zwischen Emotionen, Worten und Taten und zum dritten be true to yourself. Und es gibt sogar ein ganzes Buch zu dem Thema, das hat der Stephen Joseph, genau, der Harvard-Prof Stephen Joseph geschrieben. Authentic Leadership heißt es auch praktischerweise. Und der sagt, da gibt es eigentlich 3 Sachen, nämlich know yourself, own yourself, be yourself. Aber du siehst, wo es anfängt. Es fängt an mit Know Yourself. Das ist der erste Level, ja? Oder wie schon Vielleicht erinnerst du dich, warst du eigentlich auch so ein Lateiner früher?
Nee, zum Glück nicht. Bello Gallicum habe ich mit der gallische Hund übersetzt, da bin ich auch in Latein Dingsbums rausgeflogen.
Ja, sehr gut. Gut, dann halte ich es mal trotzdem kurz mit Cicero, ne, der gesagt hat, Nosce te ipsum, erkenne dich selbst, ne, also das Grundprinzip irgendwie der Selbsterkenntnis da vorangestellt hat. Und damit müssen wir starten, ne, mit Know Yourself. Und das heißt wirklich einfach bei den Werten mal anfangen. Ja.
Wenn wir dann nochmal auf die Value-Based, wie hast du es genannt?
Value-Based Choices, ja.
Value-Based Choices eingehen, wenn ich jetzt feststelle, Freiheit ist für mich wichtig.
Ja.
Und so weiter. Da besteht ja eigentlich aber die Kunst darin, also ich könnte jetzt sagen, okay, ich kündige und bin ab jetzt Straßenmusiker.
Ja.
Und dann merkst du aber nach 4 Wochen so, shit, ich muss ja meine Miete bezahlen. Also die Kunst besteht ja eigentlich darin, dann auch in dem Umfeld, in dem man sich bewegt, halt diese Value-Based Choices zu machen, korrekt?
Vielleicht.
Aha.
Vielleicht ist es für dich so.
Okay.
Das heißt aber nicht, was für andere so ist.
Okay.
Und das ist tatsächlich auch ganz spannend. Ne? Was heißt denn das jetzt konkret für mich angewandt? Und tatsächlich, es heißt für manche, ich schmeiß meinen Job heute hin und ich setze alles auf eine Karte. Und das fühlt sich dann richtig gut für mich an, weil ich aktiv in dieses, es ist ein Risiko, aber ich gehe da aktiv rein, stecke da alles rein, damit es möglich wird für mich. Das kann es sein. Für dich heißt es was anderes. Mhm. Das ist auch, deswegen mache ich so gern One-to-One-Coaching auch, weil das so spannend ist, weil jeder immer anders tickt und funktioniert und andere Werte, Kombinationen hat und es noch nicht einmal das Gleiche, also, oder wie sagt man da? Ich habe noch nie zweimal dieselben Werte bei jemandem gesehen. So. Und ja, oder denselben Purpose oder so. Also ganz spannend, genau.
Ja, Tatsache, ja. Da ja, bin ich auch sehr gespannt. was wir da auch so von den Teilnehmenden noch erfahren, weil das ist ja auch wieder dann für uns, die das durchführen, total interessant zu sehen, okay, wo bewegen sich jetzt die einzelnen Leute. Aber natürlich, jeder, der kommt, macht es erstmal auch in dem Fall, also das Modul zumindest mal auch für sich.
Genau. Und da ist tatsächlich auch noch was wichtig, Thomas, wenn ich das noch hinzufügen darf. Wertearbeit kann man ja wirklich auf vielerlei Arten machen. Und die meisten, denen ich so begegnet bin, die haben genau dieses Leadership-Training, was du ja auch schon im Konzern durchgemacht hast. Die machen so ein Leadership-Training und dann wird dir da üblicherweise, und mir auch übrigens, ich habe das auch schon gemacht, wird dir so eine Liste hingelegt. Da sind dann 30 Begriffe drauf mit Werten. Und dann sagt man dir so, und jetzt kringel mal die ein, die wichtig sind. Und dann sitzt du da mit deinem Stift, mit deinem Rotstift, und dann fängst du an zu kringeln. Und dann denkst du dir, Fairness, ah ja, das ist wichtig. Ach, guck mal, Karriere, ja, das ist auch wichtig. Gleichberechtigung, das ist ja auch wichtig. Status, auch wichtig. Verbundenheit, ja, das ist natürlich auch wichtig. Das heißt, was normalerweise aus so einer Werte-Checkliste rauskommt, ist, dass du 30 Dinge eingeringelt hast und dann wieder keinen Plan hast, was jetzt eigentlich wirklich für dich wichtig ist. Das ist ein Verfahren, das kann dir später helfen, aber erst, wenn du dich wirklich erstmal aus dir heraus mit deinen Werten beschäftigt hast. Ja, deswegen, ich bin da gar kein so ganz großer Fan von diesen Checklisten, weil die sind, da kommt ganz viel soziale Erwünschtheit rein, also dass man das eindringelt, was man auch denkt, was jetzt gut aussieht und so, ne? Und ja, dann natürlich ist Status ganz wichtig in Karriere, ne? Weil ich bin ja hier im Leadership-Training des Konzerns und das sieht ja vielleicht jemand oder ich muss das gleich vorstellen. Und das bringt einen halt, weißt du, das bringt einen nicht so weiter. Dafür braucht es halt wirklich so einen vertraulichen Raum, in dem du auch mal sagen kannst, boah, ich stell gerade fest, Familie ist mein oberster Wert. Und ich will meine Kinder aufwachsen sehen. Und wenn ich das nicht kriege, also da bin ich bereit, wirklich viel für aufzugeben. Aber das musst du erstmal aussprechen dürfen. Ja.
Wie ist das eigentlich mit so Unternehmenswerten? Ich meine, guckst du dir die dann auch an? Weil Unternehmen geben sich auch Werte. Und dann ist es ja oft lustig zu gucken, welches Wert hat sich das Unternehmen gegeben und wie sieht es in der Praxis aus? Also Beispiel, wenn das der Wert im Unternehmen ist, wir haben flache Hierarchien und dann gibt's ein Team mit 10 Leute und 4 Führungsebenen, dann passt das irgendwie nicht so richtig zusammen. Also guckst du dann auch auf die Organisation oder bleibt es dann quasi bei den persönlichen Sachen?
Das kommt auf den Wunsch des Klienten an, auch da. Also ich von mir aus mache keine Recherchen, tatsächlich weder zu, wie ist das Unternehmen aufgebaut, noch wer sitzt denn da eigentlich vor mir. Du wirst lachen, aber ich gucke mir nie an, also ich google keine Namen und ich gucke auch nicht auf LinkedIn, wer da jetzt gleich zu mir in den Call kommt. Weil ich für mich festgestellt habe, ich bin einfach am meisten Steff, wenn ich da einfach sitze und da kommt jemand und wir lernen uns kennen. So, genau. Und wenn es tatsächlich als Entwicklungswunsch oder Entwicklungsziel für den Klienten, wenn das feststeht, dass er sagt, hey, ich möchte meine eigenen Werte mehr in Einklang mit denen des Unternehmens bringen oder ich möchte mal rausfinden, ob es da überhaupt ein Match gibt, weil es fühlt sich irgendwie gerade komisch an in meiner Rolle, dann gucken wir uns das natürlich an. Aber es ist nicht so ein Selbstläufer.
Mhm. Ja, okay. Genau, also jetzt haben wir so über die das sich selber kennenlernen gesprochen und was ich alles über mich selber herausfinden kann und so weiter, aber wir machen das ja bewusst jetzt in einer Gruppe. So, in einer kleinen Gruppe, damit diese vertrauliche Atmosphäre entsteht, aber also diese Peer-Reflexion und das Thema ist uns ja auch sehr wichtig. Worauf können sich die Teilnehmenden einstellen? Was wird da auf sie zukommen? Was wird ungefähr passieren? Wo ist vielleicht auch der Vorteil von so einem Austauschformat in einer vertraulichen Gruppe, was man vielleicht dann alleine doch nicht so hinbekommen kann?
Ja, ich glaube, das zahlt ganz viel auf das ein, was du auch schon früher, also vorhin gesagt hast, Thomas. Nämlich dieses, ich bin da im Rahmen von Gleichgesinnten und ich merke, dass ich damit nicht alleine bin. Ne? Ich entdecke plötzlich, dass anderen auch bestimmte Werte wichtig sind und dass wir gemeinsam überlegen können, was bedeutet denn das jetzt für unseren Alltag? Was bedeutet denn das vielleicht auch für den Transfer? Wie kann man denn diese Werte leben? Was müsste man denn dazu umstellen? Was müsste das denn an Verhaltensänderungen von mir? Was braucht es dafür, ja? Und es ist aber nicht nur dieses, guck mal, da gibt es noch andere, die haben dasselbe, sondern man, also wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Verbundenheit oder Familie oder wie auch immer, ja. Also überhaupt sich das mal zu erlauben, das auszusprechen, hey, Familie ist echt unter meinen Top-Werten und dann hast du dann noch jemand, der sagt, hey, bei mir auch und ich bin hier in so einer 100% Leadership-Stelle und ich acker hier 60 Stunden die Woche. Und dann hast du auf einmal einen Partner in Crime gefunden, ja. Und das, ich glaube, das beruhigt einfach, ich sag mal, das eigene Nervensystem schon so viel, ja, und regelt deinen Stress runter, dass da jetzt jemand ist, der genau weiß, wie das für dich ist und der einen ähnlichen Entwicklungsauftrag jetzt auch hat, ja. Aber man findet nicht nur Gleichgesinnte, man findet auch Leute, die auf einmal ganz anders sind als man selber, ne? Also, wo man feststellt, huch, ach so kann man auch über die Welt nachdenken. Huch, da gibt's ja eine ganz andere Perspektive. Und auch das hilft einem wieder, wenn man zum Beispiel mit einem Vorgesetzten arbeitet, dessen Wertekanon so ganz anders ist als der eigene. Und auch da kann man dann, das ist fast wie so ein bisschen wie Probe, wir hatten Probehandeln erfunden. Nicht Gigerenze, aber ist jetzt egal, ja. Also dieses, ich weiß es wirklich nicht. Genau, Probehandeln kann man dann da und Sachen ausprobieren und auch mal sprechen über bestimmte Dinge und gucken, ach so, so reagiert der andere. Ach so, deswegen reagiert er so. Deswegen spricht er da so drüber. Also es ist einfach ganz viel Neues entdecken einfach, wenn ich mit anderen zusammen in so einer vertraulichen Runde sitze und da für mich feststellen darf, hey, da gibt's andere, die ticken genau wie ich und dann gibt's aber auch noch andere, die ticken so ganz anders und es ist irgendwie alles okay und wir können uns austauschen und es darf so sein.
Deswegen ist uns ja auch so dann das Community-Dinner, das wir noch machen, auch wichtig, weil da dann natürlich wahrscheinlich auch ganz viel stattfindet und in der Atmosphäre dann im Coconut machen wir das ja, genau, was weiß ich.
In der Nähe.
Genau. Ja. Und dann sind wir aber ein bisschen draußen, weg vom Schuss und dann Feuerchen gibt's bestimmt auch, wird ja dann unser nächster Durchgang wird ja im November, Dezember stattfinden.
Oh ja.
Aber da hat man dann abends, kann man auch nochmal genau sich ganz offen mit den anderen austauschen und sehen, okay, genau, was machen die anderen vielleicht so ähnlich, was haben die schon mal für positive Erfahrungen gemacht an dem einen oder anderen, an der einen oder anderen Stelle oder was machen die vielleicht ganz anders.
Ja.
Ich war jetzt beim UX-Festival und habe da auch einen Workshop gemacht und da auch im Prinzip mit so einem Buddy-Format dann gearbeitet. Mhm. Und das war auch, also das Feedback, das ich jetzt bekommen habe, halt auch so, dass das genau gut war, dann nach 4 Wochen nochmal zu schauen, okay, was haben die anderen jetzt eigentlich gemacht? Hat es gut funktioniert oder nicht so gut? Also da schaffen wir dann die Möglichkeit halt für diesen Austausch, den man oft halt in diesen Leadership-Rollen einfach nicht hat.
Richtig.
Entweder ist das Unternehmen zu klein oder was weiß ich. Eben, man hat nicht diese offene Atmosphäre, die wir halt erzeugen wollen.
Ja. Heute hat ein Klient, also es passt genau, heute hat ein Klient zu mir gesagt, du bist der Einzige, dem ich das erzählen kann, was ich jetzt erzähle. Mhm. Das ist einfach schade. Also ist auch meine Arbeitsgrundlage so ein bisschen, aber es ist gleichzeitig auch wirklich schade, ne? Und das wollen wir ja genau da schaffen, dass da auch vielleicht Beziehungen entstehen, die dann über das Retreat hinaus noch als Buddies anhalten und sich gegenseitig unterstützen und einfach mal Sachen frei denken und frei spinnen, wenn man irgendwie mal eine Challenge hat, ja?
Genau. Wir werden ja auch, oder du wirst auch so dieses Thema moderne Führung ansprechen. Also was heißt Führung so heutzutage? Was hieß es früher? Und auch eine kleine Anekdote am Rande. Ich war beim UX-Camp und da habe ich mir mal angeschaut, weil, also wir haben ja auch ein gemeinsames Hobby, Musik nämlich. Und da habe ich mir mal so Gedanken darüber gemacht, was können Lieder eigentlich von Jazzmusikern lernen? Und da habe ich eine Session zu dem Thema gemacht. Also es führt jetzt zu weit.
Aha.
Aber da gibt's mehr, als man denkt. Aber auf jeden Fall, so, da kam ich auf diesen Unterschied zwischen Management und Leadership.
Ja.
So, und ne, was heißt moderne Führung eigentlich?
Ja.
So, es ist halt mehr als Teammanagement.
Ja.
Wesentlich mehr. Und genau, also wie ist so dein Blick da drauf und was werden da bei Horizons uns oder was wirst du mit den Teilnehmenden dir dann noch angucken?
Ja, also diese Einteilung Führung und Management, das ist ja auch eine sehr gern auch genutzte, ne? Weil Führung am Ende das ist, was ich dann mit den Menschen mache oder die menschliche Komponente des Ganzen, während man zum Management immer das sagt, was dann aufgabenseitig oder inhaltlich zu tun ist. Und die Unterscheidung ist auch gar nicht schlecht. Also grundsätzlich kann man ja über so Führungsstile und wie hat sich alles entwickelt, so sehr lange reden. Ich hatte da auch mal eine Zeit lang wirklich viele Trainings und viele Sachen so gemacht. Aber am Ende ist es so, wir hatten eine Entwicklung, ne? Wir haben ja wirklich angefangen, das allererste Mal, als das Thema Führungsstil aufgetaucht ist, war im Kontext der Great Man Theory, ne? Wo man gesagt hat, oh ja, es braucht so eine große Führungspersönlichkeit, so ein Napoleon. So, der kann das von Natur aus, ne? Das ist sozusagen einem Individuum gelegt oder nicht und man kann da auch nichts dran machen. Also wenn man das nicht im Blut hat, dann ist halt aus, dann brauchen wir es gar nicht versuchen, ne? Und wir haben uns ja wirklich dahin entwickelt, dass man sagt, na so, man kann da vielleicht schon ein bisschen was machen, ne? Und lange Zeit, naja, über Führung nur geredet im Sinne von, naja, es gibt so autoritäre Führer, Führungskräfte, das immer wieder, und demokratische Führungsstile und dann gibt es irgendwie noch laissez-faire, da lässt man einfach die Leute machen, was sie wollen, und waren da in so einem Dreiklang, in so einer Triade unterwegs, ja, und mittlerweile sind wir ja, wenn wir so moderne Führungsstile uns angucken, echt, es ist ja fast wie so ein Baum mit 1000 Ästen, kann man sagen, ja. Also es hat sich ja so weiterentwickelt und so nuanciert auch, auf was Führung abzielt, dass man da kaum mehr den Überblick behalten kann, ne? Für mich war jetzt, ich sag mal, in den letzten Jahren vor allem so als Schlaglichter präsent, natürlich Servant Leadership, ne, wie Simon Sinek jetzt auch predigt, im Sinne von Führung ist ein Service, ne, ist eine Dienstleistung, die ich eigentlich am Mitarbeiter erbringe, ne. Ich schaffe Hindernisse aus dem Weg. Ich befähige meine Menschen, also wirklich. Ich bin so die Supportfunktion, ne, im Hintergrund. Transformationale Führung fand ich auch immer schon sehr spannend als Konzept, ne. Also im Prinzip wirklich sinnstiftend als Führungskraft unterwegs zu sein, Visionen auch zu kreieren. Veränderungen mit den Mitarbeitern zu schaffen, wirklich Mitarbeiter zu entwickeln als ganz wichtiges Element. Naja, und jetzt haben wir ja die ganze Zeit auch über Authentic oder authentisches Leadership geredet, ne? Wo wir jetzt ganz viel über Werte geredet haben und über Selbsterkenntnis und Selbstbewusstsein, also Bewusstsein des Selbst und über Integrität und so weiter und so fort. Und dann gibt's noch irgendwie adaptive Führung, wo man sich immer anpasst und dann noch 1000 andere, ne? Also ich sag mal so, wenn du dir jetzt die Landschaft heutzutage anguckst, ne, mit KI. Weil da kommt man ja eh nicht mehr vorbei, ne, an dem Thema. Die KI stellt eigentlich alles auf den Kopf. Ne? Und mehr denn je, wenn du mich fragst, muss eine Führungskraft heute wirklich Führungskraft sein, nicht Manager, sondern sich mit Menschen auseinandersetzen. Das heißt, Emotionen managen, mit Unsicherheiten umgehen, Orientierung schaffen, ne? Obwohl man selber vielleicht auch gar nicht so genau weiß, wo die Reise hingeht. Sicherheit und Sinn stiften und, was ich fast noch die nicht wichtigste, aber eine große Dimension finde, ist diese ethisch-moralische Orientierung bieten. Ich sag mal, wir waren doch auch zusammen in der Ethikkommission der TU Berlin, oder denke ich das jetzt nur? Oder warst du da nicht mit mir?
Ich glaube, ich war da, weiß gar nicht.
Du warst doch da mal. Ich war ja 6 Jahre, musst du sagen, in der Ethikkommission der TU Berlin und habe entschieden, welche Forschungsvorhaben durchgehen und was noch zumutbar ist für Menschen und was nicht. Wieder eine Frage, die im AI-Kontext eine Riesenfrage ist, ja. Also das heißt, wir brauchen Führer, die eigentlich, Führungskräfte, meine Güte. Also es ist immer, weil das Leader, ja, ist so drin, Leader. So. Wir brauchen Leader, die eigentlich noch menschlicher fast unterwegs sind in den jetzigen Zeiten als technisch oder so. Ja, ich habe da heute Morgen erst ein Interview mit dem Paul End, dem Geschäftsführer von Different, rausgebracht auf LinkedIn, wo wir genau darüber schreiben. Also dass Führungskräfte heute menschlicher denn je unterwegs sein sollen und eben nicht technischer wegen AI. Ja. Weil dieses ganze Emotionen, Sinn stiften, Orientierung bieten, Unsicherheiten reduzieren, wichtiger ist denn je, weil alle so stark verunsichert sind. Also das heißt jetzt für uns eigentlich auch heute, was brauchst du für einen Ansatz als Führungskraft? Es braucht was, was empowert, was authentisch ist, was Sinn stiftet, was auch in dem Change, in dem riesen Change und Turmoil, wo wir unterwegs sind, unterstützt, servant ist, um mal mit Simon Sinek dann nochmal zu reden. Auch sie haben klaren Werten orientiert, um auch unter ethischer Perspektive da was abzuliefern. Ja, und am Ende wirklich auch so transformationale Elemente drin hat. Ne? Menschen entwickelt, Visionen vorantreibt und so weiter. Das wäre so das, wo ich sage, naja, da müsste es eigentlich wirklich hingehen, jetzt gerade im Kontext AI.
Ich würde gern 2 Themen aufgreifen. Hm? Das eine ist dieses Great Man. Ding nochmal, ja. So, weil, also, ne, wir werden unser Angebot richtet sich ja an Menschen, die aus dem User Experience Design-Bereich kommen.
Ja.
Und ich finde gerade bei den Designern, auch, ich bin ja in der Autoindustrie unterwegs, da auch sehr speziell, da gibt's die ja noch, die Design-Gurus, ne, die da so über allem schweben und so weiter. Ja. Also, ich würde schon sagen, das ist gar nicht jetzt unbedingt nicht immer so weit weg, genau, ich klein natürlich, aber ja, also,
ja.
Wo dann irgendwie alles an einer Person so ausgerichtet ist und so weiter, das gibt's ja durchaus.
Gibt's durchaus, ja, genau. Und ich glaube auch, also fast wie bei jedem Thema kann man ja fast Nature- und Nurture-Diskussionen irgendwie führen. Also ist es einem in die Wiege gelegt oder ist es was, was man über Erfahrung, Entwicklung und Growth irgendwie Sachen lernen kann, ja? Und auch hier, glaube ich, haben wir so ein, lass es ein 50-50 oder was auch immer sein, aber die Sachen befruchten sich gegenseitig, ne? Wenn du den Clifton Strength Finder, Gallup Strength Finder schon mal gemacht hast, dann hast du da bestimmte Stärken bei dir identifiziert, die vielleicht auch total hilfreich sind, wenn du eine Führungskraft bist. Und die sind dir dann in die Wiege gelegt, ne? Die hast du vielleicht als Talent mitgekriegt, dann ausgebaut und jetzt hast du da so eine handfeste Stärke, die dir hilft, wirklich gut zu führen. Aber auf der anderen Seite gibt's auch Sachen, die du einfach trainieren kannst, ne? Also wenn, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber zum Beispiel, wie gebe ich gutes Feedback? Also du bist ja eigentlich als Führungskraft ständig im Austausch mit deinen Mitarbeitern und bist jetzt, ohne dass es Micromanagement sein muss, aber bist du auch am korrigierend oder wegweisend ja unterwegs. Wie machst du denn das jetzt? Und vielleicht kann man da auch was lernen. Vielleicht ist es einem dann nicht in die Wiege gelegt. Also das heißt, es gibt immer erlernbare Komponenten, es gibt immer tolle Talente, Stärken, die uns da schon in die Wiege gelegt sind. Beim einen gibt's mehr das, beim anderen mehr das. Aber das ist so ein Konglomerat aus Sachen, die einem zum guten Leader, glaube ich, machen.
Genau. Mhm. Und nach Horizons wird jeder Teilnehmer ein bisschen genauer wissen, welche das dann bei sich selbst sind.
Auf jeden Fall, genau.
Einen zweiten Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ich habe das eigentlich während Corona gemerkt, du hast so ein Team aus verschiedenen Leuten und die haben aber auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse.
Mhm.
Also Es gab während Corona Leute, die unbedingt ins Büro kommen wollten. Mhm. Vielleicht auch nur deshalb, weil sie alleine leben und ihnen zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen ist. Mhm. Oder weil zu Hause die Kinder irgendwie rumstrahlen. Genau. Ja. Nur jetzt mal, um so ein ganz einfaches Beispiel zu nennen. Aber es ist ja tatsächlich so. Also manche Teammitglieder, die arbeiten am besten, wenn man sie möglichst wenig stört. Andere, die fragen auch ganz viel nach Feedback und Anleitung und so weiter. Ja. Ist es dann nicht eigentlich so, dass ich ein Stück weit irgendwie auch alles sein muss, je nachdem, mit wem ich zu tun habe, mal Servant, mal Transformational, mal Authentic und so weiter. Also wie kriege ich das unter einen Hut? Ne? So, das fände ich auch eine interessante Frage. Müssen wir jetzt vielleicht gar nicht beantworten, aber vielleicht hast du ja sogar eine Antwort darauf.
Natürlich habe ich eine Antwort. Bin um Antworten nie verlegen.
Sehr gut.
Adaptive Leadership ist, glaube ich, die Antwort. Ich glaube, das Konzept fasst genau das zusammen, was du jetzt gerade sagst, dass ich mich anpassen kann, je nachdem, was von mir gebraucht wird. Ich glaube aber grundsätzlich jetzt, auch wenn man jetzt nicht Adaptive Leadership jetzt so in Reinform macht, dass dieses die Bedürfnisse der eigenen Leute kennen und sie so enablen, dass sie in ihren Stärken unterwegs sind und so befähigen, dass sie möglichst gut arbeiten können, dass das eigentlich Aufgabe von jeder Führungskraft sein sollte. Ne? Also da nicht entkoppelt von, wer ist denn das eigentlich da vor mir, zu, weiß ich nicht, zu agieren und jedem den eigenen Stiefel überzustülpen, weil wir ticken ja nun mal alle anders. Wie gesagt, wir haben alle andere Werte, wir haben alle andere Stärken, wir haben alle andere Persönlichkeitstraits. Ne? Gerade dein Beispiel mit, kann ich im Homeoffice am besten arbeiten, ne? Introvert-Alarm, sag ich mal, oder kann ich vielleicht in der Firma am besten arbeiten? Das sind wir bei den Extroverts. Genau, das sollte man so ein bisschen rausfinden. Ne? Dazu gibt es ja auch dann vielleicht Mitarbeitergespräche, Weekly One-on-Ones oder genau, dass man sich ein bisschen kennenlernt, damit man weiß, mit wem man da eigentlich so viel Zeit verbringt, wie man es eigentlich mit der eigenen Familie auch tut. Weil das ist ja eigentlich dann so, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Manche verbringen mehr Zeit auf Arbeit als mit der Frau und den Kindern zu Hause.
Ja, das stimmt, das stimmt. Du hast vorhin gesagt, du arbeitest halt gern und hauptsächlich im 1:1. Deswegen haben wir bei Horizons ja auch zusätzlich noch 1:1 Sessions mit dabei. Genau, was können sich die Teilnehmenden da so vorstellen, was sie erwartet? Also du, wir haben ja nicht die Zeit, dass du dann quasi dein gesamtes Portfolio da ausbreitest, aber auf jeden Fall war es dir auch wichtig, die 1:1 Sessions mit anzubieten. Da werden wir dann auch den Raum dafür schaffen und die Gruppe entsprechend dann auch aufteilen in verschiedene Untergruppen, damit wir halt für die 1:1 Sessions auch Zeit finden.
Genau, dass wir die gestaffelt kriegen.
Genau, was ist da für dich so der wichtigste Punkt, warum wir das da auch im Horizons-Format anbieten wollen?
Genau, also wir hatten ja gesagt, wir wollen das unbedingt machen, weil das auch mal einen einfachen Zugang zu Coaching ermöglicht. Ne? Also man hat es ganz oft, dass irgendwie sich so C-Level und VPs sich so ein Coaching gönnen und einen Coach. Aber das ist halt nicht unbedingt die Normalität für einen UX-Leader, dass der sagt, ich kann jetzt mal mit dem Coach arbeiten und ich habe vielleicht hier echt ein tricky Thema und ich will da einfach mal mit dem externen Coach da drauf gucken. Ja? Also dass das einfach eine Chance ist und eine Möglichkeit, in so einem Safe Space, egal welches Thema, zu explorieren, zu erkunden und eine Lösung für was zu finden, wo man das Gefühl hat, boah, da bin ich jetzt schon echt lange stuck und ich komme da einfach selber nicht weiter. Ne? Das heißt, es kann wirklich egal welches Thema sein. Das kann aber natürlich auch eine Vertiefung auf den Werten sein. Ne, wenn ich sage, boah, irgendwie, ich komme da jetzt irgendwie nicht so voran, wie ich mir das wünsche. Oder jetzt, ich weiß nicht, ich habe ja immer noch 20 Werte. Ich brauche da mal jemanden, dass das vielleicht 5 Kernwerte wären oder so. Auch dafür ist die Session geeignet. Ne? Also da darf jeder wirklich, wie wir es gerade gesagt haben, Thomas, ne? Jeder nach seinem Bedarf. Ich höre hin, was brauchen die Leute? Und dann machen wir genau das.
Perfekt. Wunderbar. Und genau, wir bieten ja dann auch noch die Möglichkeit an, wer noch 1:1 vertiefen will, der darf das ja dann auch gerne machen als Zusatzoption. Genau. Du bist auf jeden Fall dann da und da wird niemand dann auch in der Luft hängen gelassen, womöglich mit irgendeinem Thema, das unbearbeitet wäre. Ja, wir haben vorhin ganz kurz nur das angeschnitten, aber so schwierige Gespräche oder Feedback geben. Feedback unfiltered ist ja dann noch ein Aspekt, den wir, also wir machen eigentlich verdammt viel in diesen 3 Tagen, fällt mir gerade auf.
Ja, und wir reden ja jetzt nur über meinen Teil die ganze Zeit und ist ja nur einer von vielen Teilen. Also,
richtig,
ja,
richtig.
Wir machen wirklich viel, ja.
Irre, aber ja, genau, ja. Feedback unfiltered wird eins davon, also wird ein weiterer Teil davon sein. Worum geht's da?
Um unfiltered Feedback geben. Ja, Späßle gemacht muss auch sein, gell?
Natürlich.
So, nee, tatsächlich dieses ungefilterte Feedback geben. Du wirst lachen, das war tatsächlich auch das Thema von 2 Coaching-Sessions, die ich die Woche habe. Also wie mache ich denn das eigentlich? Wie kann ich denn meine Perspektive als Führungskraft darlegen und warum sollte ich denn das eigentlich tun? Warum ist ein Feedback überhaupt wertvoll? Was denkst du eigentlich, warum Feedback wertvoll ist?
Naja, ich muss ja im Prinzip als Mitarbeiter muss ich ja wissen, was ist die Erwartungshaltung, ne, von meiner Führungskraft. Ein Stück weit will man die ja wahrscheinlich auch erfüllen und keine Ahnung, also ich muss ja mein Gegenüber irgendwie kennenlernen, wenn man miteinander was zu tun hat. Und du hast vorhin das Thema Familie angesprochen. Wenn wir ehrlich sind, wir haben auch Beziehungen mit unseren Kollegen. Also jetzt völlig professioneller Natur natürlich, ja, aber natürlich. Das ist auch eine Art von Beziehung. Und umso besser man sich kennt, desto besser funktioniert
das alles. Gruft man sich ein. Ne? Richtig. Genau. Und tatsächlich, ich finde immer, das absolut Schlimmste, was passieren kann, ist, und vielleicht hast du es auch schon erlebt, Thomas, ist, du hast einmal im Halbjahr, einmal im Jahr dieses Feedback-Gespräch oder Mitarbeitergespräch, egal wie es heißt. Und dein Vorgesetzter sagt dir auf einmal 7 Punkte, die alle scheiße waren. Um das mal so blöd zu formulieren, ja. Und dann sitzt du da und denkst dir, okay. Also vor einem halben Jahr habe ich mal was zu einem Kunden gesagt und es kam ganz schlecht an. Wieso sagt mir das bitte keiner eher? Und wieso muss ich das jetzt ein halbes Jahr später erfahren? Und du denkst ja, mein Gott, was für eine verpasste Chance. Ich hätte ein halbes Jahr lang jetzt das besser machen können, aber nein. Stattdessen hebt man das jetzt auf, sammelt es zusammen und man kriegt es dann hier so aufs Butterbrot geschmiert. Und das darf halt echt nicht passieren. Und deswegen ist Feedback so wichtig, und zwar zeitnahes Feedback. Und Feedback in der Form, ne, konstruktiv muss es sein und so weiter, wissen wir ja alle. Aber in der Form, in der es wirklich auch landet. Ne? Wir haben ja vielleicht alle auch so Feedback-Frameworks schon uns angeguckt. Wir haben vielleicht Radical Candor schon mal gehört. Wir haben vielleicht das SBI, also Situation Behavior Impact Framework, mit dem schon gearbeitet. Aber es ist wie so ein Muskel, Thomas. Ne? Also man muss das erstens mal vorbereiten, wie alles, was man noch nicht kann, muss man halt üben, vorbereiten, daran lernen und daran wachsen. Ne? Und das dann einfach mal machen. So. Und vielleicht ein Punkt, der mir da auch echt noch wichtig ist, wenn wir über Feedback reden. Immer wenn wir über Feedback oder Kritikgespräch reden, denken wir an Negatives. Automatisch. Und das Wort Kritik ist gar nicht negativ. Wenn man da mal nachschaut, Wortbedeutung, bedeutet es einfach nur, dass das eine Rückmeldung ist. Die kann positiver oder negativer Natur sein. Aber automatisch, wenn wir Feedbackgespräch, Mitarbeitergespräch hören, wir sind sofort beim Negativen. Und da kann man als Führungskraft schon eine Grundlage schaffen, dass das eben nicht so ist. Beispiel Losada-Line. So, auch das wieder für die Shownotes, glaube ich, ist so ein Thema. Aber in den, ich glaube, 1980er war es schon, dass der Sozialpsychologe Losada, ich glaube, seine Frau war auch Psychologin, die haben rausgefunden, es gibt ein Verhältnis von positiven zu negativen Feedback in einer bestimmten Quote. Und diese Quote, wenn man die einhält, erzeugt ein hochperformantes Team, was einfach auf Hochtouren läuft, liefert, alles rockt und auch noch gut drauf ist.
Cool.
Magic sozusagen. Mhm. Magic. Aber es macht halt keiner. Mhm. Es ist so ein bisschen wie so ein Hidden Treasure in der Sozialpsychologie. Es gibt auch zahlreiche Studien mittlerweile dazu, die sagen, na, vielleicht ist es auch gar nicht so und so weiter. Aber ich tatsächlich, wenn mich heute jemand fragt, ich bin immer noch sehr bei der Losada-Line, 5:1 für die, die es interessiert. 5 positive Feedbacks auf 1 negatives. Und wann hast denn du das schon mal erlebt, Thomas? Sag mir das mal.
Selten, selten. Und ich mache es auch nicht so, wenn ich ehrlich bin.
Genau. Aber was bedeutet denn das, wenn du dann deinen Mitarbeiter ranziehst und sagst, Du Helmut, ich habe mal Feedback für dich. Was macht denn der? Der macht automatisch Zoom.
Ja, ja.
Also für die Leute, die uns nicht sehen können, ich habe jetzt die Schultern hochgezogen und mich geduckt.
Man kommt sofort in so eine Angsthaltung, so angespannt.
Du bist sofort defensiv, du bist sofort unter Stress. Aber warum? Weil einfach Feedback immer mit was Negativem verbunden wird. Und deswegen auch diese wirklich kleine positive Feedbacks sind so wichtig. Und ich werde, wenn wir in den Teil Feedback anfiltert gehen, ich werde Prinzipien von gutem Feedback sagen. Ich werde nochmal Lusaderlein erklären. Ich werde auch zum Beispiel drüber reden, dass man positives und negatives Feedback entkoppeln sollte. Und nicht das Feedback-Sandwich, den Shitburger, sagen manche, ne, abladen. Ne, der fängt mit was Gutem an.
Ja.
Ah ja, Thomas, also super gemacht. Und dann weiß man schon, jetzt kommt gleich das Aber. Mhm. So, dann kommen die 3 oder 5 oder 7 negativen Punkte und man weiß genau, am Schluss ist es wieder, ja, aber du bist auf einem richtig guten Weg. So, genau, müssen wir alle lachen, weil wir den alle schon gehört haben. Ja, also wir werden so ein bisschen das auflösen, was ist ein richtig gutes Feedback. Und wir werden auch nicht nur drüber reden, wie gebe ich Feedback, sondern über 2 weitere Aspekte, die auch die Kim Scott vom Radical Candor Framework predigt oder eben immer wieder betont, ist nämlich Feedback nehmen, also nicht nur geben, sondern nehmen und adjustieren. Weil, auch das, Thomas, hast du vielleicht schon erlebt, Feedback landet nicht auf dem ersten Wurf. Also diese Annahme, ich könnte mein Feedback einfach so verpacken, dass ich das wie so ein Päckchen über den Zaun werf und dann passiert schon das damit, was ich so möchte. Das ist einfach, also einfach Quatsch. Das passiert nie, weil da sitzt halt immer so ein Mensch uns gegenüber, ja? Und der sagt dann sowas wie, ja, aber ich war da nur deswegen zu spät, weil ich hatte daheim so ein Geschiss und dann war der Sohn krank und so. Und dann merken wir aber, oh, okay, da zeigt jemand ein defensives Verhalten und es gibt nur 3 Verhaltensreaktionen, die da passieren können bei so einem Feedback. Na, beim Negativen bin ich jetzt in der Tat. Und da gibt es bestimmte Mechanismen, wie wir darauf reagieren, damit unser Feedbackpunkt trotzdem landet, weil der muss landen, sonst kommt er nicht an. Und wir dürfen einfach nicht das, ich sag mal, vorzeitig beenden, das Feedback, wenn es eigentlich noch gar nicht gelandet ist. Genau, aber da gibt's noch ein bisschen was zu erzählen, das will ich jetzt nicht vorgreifen.
Super spannend, super spannend. Ich wollte noch mal auf einen Punkt, die Kritik im Prinzip hinaus, ist das nicht auch vielleicht eine deutsche Eigenschaft? Weil also es gibt zurzeit wenig, was man sich von den Amerikanern abschauen kann, aber vielleicht doch eine Sache,
das war jetzt ein politischer,
wenn man schon mal in den USA war, so, oh, your English is so great, hä, was? Und also, ne, die sind, also, ne, da kommt oft so doch ein positives Feedback oder auch Engländer auch. Bei Konferenzen fällt mir das immer auf, wenn jemand erzählt was, ein Engländer meldet sich und sagt immer so, oh, great talk und so weiter. Und die Deutschen immer so, zack, zack, zack. Also das ist auch ein bisschen eine kulturelle Sache bei uns,
auf
oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich habe ganz lustige Grafiken dazu schon auch gesehen, Thomas, wo dann auf der linken Seite das Englische steht oder wie auch immer und auf der rechten Seite, was eigentlich die deutsche Bezeichnung oder Übersetzung davon ist. Und dann denkt man sich so, oh, das klang so toll und jetzt heißt eigentlich, mach noch mal. Ja.
Aber genau. auch wir aus dem deutschen Kulturkreis können dann mit den Techniken, die du beschrieben hast, das auch noch so hinbekommen.
Ja, also am Ende, ich glaube, das Wichtigste, vielleicht einen Satz dazu noch, ne? Das Wichtigste, und sorry, jetzt wird's nochmal psychologisch, ist einfach den fundamentalen Attributionsfehler zu vermeiden. Das ist jetzt wirklich sehr psychologisch erklärt und sehr sperrig auch. Aber am Ende heißt es nichts anderes. Feedback darf nicht verallgemeinernd sein, sondern muss spezifisch sein. Deswegen beschreiben wir immer eine ganz konkrete Situation und ein ganz konkretes Verhalten und einen ganz konkreten Impact, was passiert ist nach diesem Verhalten und schließen daran an einen Wunsch, an eine Verhaltensänderung. So, und da, wie gesagt, fundamentaler Attributionsfehler, wer nachgucken will, ganz spannendes Konstrukt, vor allem, wie wir auf uns selber schauen, wenn wir was verbocken. Und jetzt scheint hier die Sonne rein, warte mal. Guck ich mal, ja, so ist besser. Und wie wir aber auf die anderen gucken, ne? Also wenn wir selber uns verspäten, dann liegt das natürlich an 1000 Gründen, die wir finden, warum wir zu spät sind. Wenn aber jemand anders sich verspätet, dann ist der natürlich faul und unzuverlässig und so weiter. Also fundamentaler Attributionsfehler, ganz spannendes Konzept. Und jetzt habe ich den Faden verloren, aber das muss man sich auch angucken, um Feedback gut zu gut zu formulieren und eben nicht in diese Verallgemeinerung dazu kommen. Ne? Mit, du bist immer zu spät, weil du bist sowieso faul. Also so nicht.
Perfekt, perfekt. Ja, und genau. Also wer sich bei Horizons anmeldet und teilnimmt, wird das alles nachher drauf haben.
Noch mehr Tipps, als es ohnehin jetzt schon gibt.
Genau, genau. Damit kommen wir auch schon im Prinzip zum Abschluss. Wenn du jetzt Horizons in einem Satz beschreiben müsstest, was wäre dir das Wichtigste?
Ich würde sagen, kommt alle hin, das wird super. Das wäre so
mein
einer Satz. Nee, aber im Ernst jetzt mal, das ist ja wirklich auch ein neues Format, bei dem trifft Führungsentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Selbstentwicklung auf alles, was im KI-Kontext wichtig ist, auf alles, was Strategie betrifft, UX-Strategie im Unternehmen und das Ganze aber noch spezialisiert auf den Dunstkreis aus UX-Leadern. Also ich finde, das darf man sich nicht entgehen lassen, noch dazu an so einem wundervollen Ort, ja, in so einem wirklich intensiven Dreitagesformat. Also ja, ich weiß gar nicht, was da noch zu überlegen gibt.
Ehrlich. Ja, absolut.
Genau.
Kann das nur unterstützen. Ja, deswegen, genau, wir freuen uns natürlich und stehen auch gerne für, was weiß ich, noch Fragen zur Verfügung. Also wenn jemand jetzt irgendwie überlegt, okay, es klingt interessant, aber vielleicht weiß ich doch noch nicht so genau, ob ich es machen soll oder wie kann ich zum Beispiel meine eigene Führungskraft überzeugen oder meine Firma, dass ich dahin kann. Da stehen wir jederzeit natürlich zur Verfügung und geben da noch Tipps und Hilfestellungen und Entscheidungshilfen vor allem.
Ja.
Genau. Um nochmal jetzt so den Bogen zu kriegen, ein bisschen so ganz vom Anfang, wo ich dich gefragt habe, wofür stehst du morgens auf?
Ja.
Wenn du jetzt so deinem früheren Ich was mit auf den Weg geben müsstest, was wäre das denn, was wäre das, was du sagen würdest, okay, das hätte ich vielleicht wirklich mit 20 oder 25, keine Ahnung, schon gern gewusst oder gemacht? Jetzt weiß ich es, aber wenn ich nochmal meinem früheren Ich begegnen würde, das wäre so der eine Tipp, den ich mir geben würde.
Ah ja, ich glaube, weniger verkopft an die Dinge rangehen und weniger sich nach externen Erwartungen orientieren, sondern, so blöd klingt Thomas, ne, aber echt auf Intuition und Bauchgefühl hören. Du wirst lachen, aber ich wollte ja immer Bäcker werden und, also eigentlich Konditor, um ehrlich zu sein, Törtchen backen, gell? Oder Designer oder Sängerin. Und jetzt habe ich einfach nur so eine 30-jährige Schleife gemacht, gell? Jetzt backe ich und jetzt bin ich Sängerin. Und also weißt du, es kommt alles wieder. Die Sachen, die unser Bauch uns sagt, die wichtig sind, die verlassen uns nicht. Und da kann man einfach mal ab und zu ein bisschen mehr hinhören. Und ich glaube, Thomas, ein bisschen mehr Geduld, sich Zeit geben, ne? Also so, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Man muss nicht irgendwie von Tag 1 in der Rolle performen, gell? Der ganze Performance-Druck und sich beweisen wollen. Ich höre das auch ganz oft. Ich muss mich da beweisen, ne? Also das sind alles Erwartungen, die man dann an sich selber macht oder die man an sich selber stellt und wo man das Gefühl hat, ah ja, und die anderen haben die auch alle. Und da bleibt oft der Spaß auf der Strecke oder auch die Erlaubnis, mal Fehler zu machen. Und das ist dann einfach, da macht man es sich manchmal schwieriger, als es sein müsste. Also das heißt, ein bisschen mehr entspannt, ein bisschen mehr Geduld und mehr, ich greife nochmal deine Worte auf, mehr Akzeptanz für sich selber und wo man jetzt ist und was man schon alles geschafft hat, weil jeder von uns hat unglaublich viel schon geschafft. Jede Krise, die wir hatten, haben wir durchgestanden. Bis heute. Jede. Und jedes, oh mein Gott, das kann gar nicht und wird nicht. Und jetzt sind wir, also, ja, genau.
Kann ich zu 100% unterstützen und unterschreiben. ja, perfekt. Eigentlich das Top-Schlusswort. Und ich bin mir sicher, dass wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar interessante Themen aufgegriffen haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne diesen Podcast abonnieren und natürlich machen wir auch in dieser Folge wieder eine kleine Verlosung. Das hat sich jetzt schon als beinahe gute Tradition etabliert. Wir werden natürlich auf LinkedIn auch diese Episode promoten und freuen uns natürlich über Kommentare. Und wenn ihr unsere LinkedIn-Kommentare, unseren LinkedIn-Beitrag kommentiert, habt ihr die Chance, an unserer Verlosung teilzunehmen. Und die ist ein richtig großer Gewinn dieses Mal. Also Schade, dass ich nicht selber mitmachen kann. Aber genau, wir verlosen dieses Mal ein 30-minütiges One-on-One on top zu dem, was eh schon bei Horizons angeboten wird. Und ja, die Gewinnerin oder der Gewinner wird dann, ich schätze mal, irgendwann im September ausgelost. Und genau, da sind wir natürlich gespannt, wer das dieses Mal sein wird.
Ja.
In diesem Sinne, danke fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und danke, Steff, für dir, für diese spannenden, super Einblicke.
Sehr gerne.
Vielen Tipps. Wahrscheinlich wird das die Episode mit den längsten Shownotes ever.
Ja, sorry.
Ja, alles gut.
Aber ja.
Genau, so ist das. Und ja, dann vielleicht bis demnächst in Coconut bei Horizons 2026 und auf jeden Fall auch hier wieder im Podcast Lead UX, die UX Leadership Circle. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst. Tschüss.